Die Lagerstättenkunde gehört zu den Geowissenschaften und befasst sich mit den natürlichen Anreicherungen von festen, flüssigen oder gasförmigen Rohstoffen innerhalb der Erdkruste, die für wirtschaftliche und/oder industrielle Zwecke genutzt werden können. Ihre Aufgabe besteht in der Versorgung der Industriegesellschaft mit diesen Rohstoffen. Aus diesem Grund wird der Begriff Lagerstättenkunde oft wie ein Synonym für Wirtschaftsgeologie verwandt. Als Teilgebiet der angewandten Geologie ist die Lagerstättenkunde auch für vielfältige Dienstleistungen während der bergbaulichen Gewinnung von Rohstoffen zuständig. Ein wesentliches Aufgabengebiet der Lagerstättenlehre besteht in der Erkundung von Höfigkeitsgebieten und der Erschließung der aufgefundenen Vorkommen. Dies erfordert eine sorgfältige Probenentnahme im Gelände, wie zum Beispiel durch Schürfgräben, Bohrungen, Versuchsstollen usw. Das Ziel dieser Arbeiten ist die Bestimmung der genauen Position der Lagerstätte sowie die Vorratsberechnung. In diesem Zusammenhang wird die Lagerstättenkunde oft als Montangeologie bezeichnet. Klassifizierung von Lagerstätten. Oft werden Lagerstätten einfach nach dem ökonomisch wichtigsten Bestandteil eingeteilt, wie Goldlagerstätte oder Uranlagerstätte. Andererseits gehen die Methoden der Lagerstättenkunde weit über die unmittelbaren praktischen Bedürfnisse der Rohwirtschaft hinaus und überschneiden sich mit den wissenschaftlichen Disziplinen der Strukturgeologie, Geochemie, Geophysik, Mineralogie, Petrographie, Petrologie sowie, im Fall biogener Lagerstätten, der Paläontologie. Ziel dieser Untersuchung ist eine Systematik von Lagerstätten, die nicht nur ökonomisch, sondern auch wissenschaftlich begründet ist. Ein erstes Unterscheidungsmerkmal von Lagerstätten ist ihr Lagerungsverhältnis zum Nebengestein. Der Rohstoffkörper kann, ähnlich wie eine magmatische Intrusion, die Gesteinspakete diskordant durchschlagen oder konkordant ihrer internen Schichtung folgen. Zweitens unterscheidet man die verschiedenen Arten der räumlichen Ausdehnung. Erstens schlauchförmige Lagerstätten wie erzhaltige vulkanische Schlote oder die Durchschlagsröhren explosiver Eruptionen, die mit mineralführenden Trümmergesteinen gefüllt sind, erstrecken sich meist vertikal aus der Tiefe bis zur Oberfläche. Dort, wo mineralisierende Lösungen an Klüften aufwärts steigen und auf besonders reaktionsfreudige Gesteine treffen, bilden sich zuweilen langgezogene Vererzungen, die oft mehr oder weniger waagerecht verlaufen, die sogenannten Mantos. Zweitens. Sehr häufig und wichtig sind plattenförmige Rohstoffkörper, die eine große Ausdehnung in Breite und Länge aufweisen, aber nur eine geringe Dicke, Mächtigkeit. Hierzu gehören nicht nur Gänge, sondern auch Kohleflöze und verschiedene schichtige, striatiforme Lagerstätten. Drittens. Isometrische Lagerstätten bestehen aus gleichmäßig verteilten Erzmineralen, sogenannten Imprägnationen, die in Poren oder Hohlräumen des Gesteins verteilten Ansammlungen von Erdöl und Erdgas gehören hierher. Wenn die Vererzungen jedoch an kleine, unregelmäßige Gänge und Gangnetze oder vielfach sich kreuzende Äderchen gebunden sind, werden sie als Stöcke, Stockwerk oder Nester bezeichnet. Auch an den Kontaktflächen von magmatischen Intrusionen mit ihrem Wirtsgestein bilden sich oft unregelmäßige Zonen von Mineralneubildungen, die sogenannten Skarne und Greisen. Sehr viel bedeutender ist die Klassifizierung von Lagerstätten nach ihrer Genese. Dieses Vorgehen ist allerdings mit prinzipiellen Problemen behaftet, denn die Vorstellungen haben die Prozesse, die zur Anreicherung bestimmter Rohstoffe in der Erdkruste führen, sind auch noch heute im Fluss und nicht immer endgültig geklärt. Außerdem ist an der Bildung einer Lagerstätte oft mehr als ein Prozess beteiligt. Bei einer strikten Klassifizierung nach der Genese würde dann ein und dieselbe Lagerstätte mehreren verschiedenen Lagerstättentypen angehören. Aus diesem Grund bevorzugen manche Lagerstättenkundler eine Nomenklatur, die sich einfach auf das bekannteste Beispiel für einen bestimmten Lagerstättentyp bezieht, wie Olympic Dump Typ, Broken Hill Typ oder Savage River Typ. Dieses Verfahren ist jedoch nicht weniger willkürlich, dafür aber weit unanschaulicher. Andererseits besteht eine kaum zu überbrückende Kluft zwischen dem Bedürfnis der Lagerstättenkundler nach einer möglichst einfachen und klaren Klassifikation und dem gleichzeitigen Bedürfnis nach einer möglichst vollständigen Erfassung aller beobachteter Fakten. Ein gutes Beispiel liefern hier einige der sogenannten schichtgebundenen Lagerstätten. So wie die oben erwähnten schichtigen Lagerstätten sind sie an bestimmte stratigraphische Horizonte gebunden, wie zum Beispiel die Uranlagerstätten des Colorado-Plateaus in Wyoming in Sandsteine und die Blei-Zink-Lagerstätten vom Mississippi Valley-Typ an Carbonatgesteine wie Riffkalke und Carbonatschlammbänke. Jedoch müssen die Vererzungen selbst nicht schichtförmig sein, sondern können auch gangartige oder unregelmäßige Formen aufweisen. Bei den meisten dieser Vererzungen geht man davon aus, dass sie sich nach der Ablagerung der Sedimente gebildet haben. Trotzdem gibt es bei anderen Hinweise auf eine gleichzeitige Bildung und in manchen Lagerstätten findet man beides. Untersuchung der Isotopenverhältnisse in den verschiedenen Lagerstätten deuten meist auf eine Herkunft der Metalle aus tieferen Erdschichten hin, manchmal aber auch auf Konzentrationen im eingeengten Meeresbecken. So verwundert es nicht, dass manche Lagerstättenkundler alle diese Lagerstätten unter einem einzigen Oberbegriff subsumieren möchten, während andere praktisch für jede einzelne bekannte Lagerstätte einen eigenen Lagerstättentyp vorschlagen. Erzgenese. Eine gängige Klassifikation ordnet die Lagerstätten den drei grundlegenden Gesteinstypen zu, den Magmatiten, Sedimentiten und Metamorphiten. Magmatische Bildungen. Frühkristallisation. Schon früh können sich in glutflüssigen Gesteinsschmelzen, Magmen, bestimmte Minerale mit sehr hohen Schmelzpunkten ausscheiden, wie zum Beispiel Chromit. Wenn diese Minerale spezifisch schwerer sind als die Restschmelze, sinken sie auf den Boden der Magmakammer, wo sie sich anreichern. Magmenströmungen und andere Differenzationsprozesse können dann zur Schlierenbildung oder Schichtung der Mineralien innerhalb der magmatischen Intrusion führen, wie zum Beispiel in den Chromlagerstätten des Buschweltkomplexes in Südafrika. In anderen Fällen kann es zur Trennung bestimmter unsichtbarer Komponenten in den Schmelzen kommen, so wie sich Wasser von Öl trennt, Liquidentmischung. In Sulfid-Silikat-Schmelzen scheiden sich zum Beispiel die Sulfidtröpfchen ab. In diesen Tröpfchen konzentriert sich dann besonders Kupfer und Nickel, ebenso Metalle der Platingruppe. Wenn sich die einzelnen Tröpfchen miteinander vereinen, können so umfangreiche Sulfidlagerstätten entstehen, wie zum Beispiel in Greater Sudbury, Kanada. Haupt- und Spätkristallisation. Nach der Kristallisation der Tiefengesteine und Ganggesteine im Untergrund und der Erdgussgesteine an der Oberfläche bleiben meist Restschmelzen zurück, in denen sich bestimmte Elemente angereichert haben, die sich aus chemisch und physikalischen Gründen nur schwer in die häufigsten gesteinsbildenden Minerale einbauen lassen. Als Produkte der Spätkristallisation aus diesen Restschmelzen gelten phosphor- und aluminiumreiche Apatit- und Nephelin-Lagerstätten sowie anorganisch gebildete Kalke. Zu diesen Alkaligesteinkomplexen gehören wichtige Lagerstätten der seltenen Erdemetalle und anorganische Phosphatlagerstätten. Ein Kennzeichen der nun verbliebenen Restschmelzen ist, dass sie zunehmend immer mehr Wasser enthalten. Wegen des enormen Gesteinsdruckes können die stark überhitzten Wasser jedoch nicht sieden. Die Ausscheidungen in dieser überkritischen Phase sind zum Beispiel die Lagerstätten von seltenen Erdenmetallen in Pegmatitgängen. Kimberlite und Laproite. Ein extremer Fall von magmatischer Bildung stellen die gewalttätigen Eruptionen dar, die die vulkanischen Durchschlagsröhren oder Pipes von Kimberliten und Laproiden erzeugt haben. Glücklicherweise gehören die meisten dieser katastrophalen Ereignisse einer lange zurückliegenden Vergangenheit an. Jedoch existieren in Westaustralien auch Vorkommen mit einem radiometrischen Alter von nur 20 Millionen Jahren. Das wirtschaftlich wichtigste Mineral in diesen Art von Lagerstätten ist der Diamant, der sich als exotischer Bestandteil in den vulkanischen Präkzien findet. Da sich Diamanten nur unter großen Drücken und Temperaturen bilden, müssen sie aus Regionen von über 120 Kilometern stammen, die von mindestens 60 Kilometern dicker kontinentaler Kruste überlagert werden. An der Erdoberfläche weisen die Durchschlagsröhren meist einen Durchmesser von weniger als einem Quadratkilometer auf. Zur Tiefe hin verengen sie sich immer weiter und enden schließlich an gangartigen Strukturen, die mit Kimberlit gefüllt sind. Von diesen Wurzelzonen nimmt man an, dass sie an regionale Schwächezonen mit Dehnungsrissen und Grabenbildungen gebunden sind, die bis in den oberen Mantel hinabreichen. Nach der explosiven Eruption sehr gashaltiger Magmen kann es gelegentlich zur stillen Intrusion kleinerer magmatischer Körper in den Pipes kommen. Hydrothermale Phase. Schließlich bleiben nach der Ausscheidung aller gesteinsbildender Minerale aus den Restschmelzen nur noch heiße, mineralgesättigte Lösungen zurück, die sogenannten hydrothermalen Sohlen oder Fluide. Wegen der extremen Bedingungen und der äußerst variablen Zusammensetzung dieser Fluide sind ihre Eigenschaften im Labor nur schwer nachzuahmen. Man nimmt aber an, dass sie in der Lage sind, die verschiedensten Stoffe zu lösen, zu transportieren und an anderer Stelle wieder auszuscheiden. Sie tragen damit wesentlich zur Bildung der meisten Ganglagerstätten und Erdstöcke bei. Ganglagerstätten. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein lieferten Ganglagerstätten auf der ganzen Welt viele der ergiebigsten Lagerstätten von Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei und anderen Metallen. Dementsprechend wichtig waren sie für die Theoriebildung in der Lagerstättenkunde. Bei hohen Erzgehalten sind sie auch heute noch von wirtschaftlicher Bedeutung. Wegen ihrer geringen Ausdehnung sind sie mit heutiger Bergbautechnologie aber oft nur noch schwer abzubauen. In den höheren Teilen der Erdkruste vermischen sich die Fluide mit Oberflächenwässern, die durch die Wärme der magmatischen Intrusion in Zirkulation versetzt werden. So bilden sich an offenen Klüften und Spalten Geothermalsysteme, die bis an die Erdoberfläche reichen können. Ein anderer Mechanismus, der die mineralisierende Lösung an die Oberfläche transportieren könnte, ist das sogenannte seismische Pumpen, das heißt das stoßartige Öffnen und Schließen von tektonischen Störungen im Laufe eines Erdbebens. Mit abnehmendem Druck und Temperatur unterteilt man die hydrothermale Mineralisation in kathothermal, mesothermal und schließlich epithermal, zum Beispiel heiße Quellen und Abscheidungen aus Dämpfen. Imprägnations- und Stockwerklagerstätten. In Gesteinen, die tektonisch stark beansprucht und zerschert wurden, erweitern sich die Störungen und Scherzonen oft zu ausgedehnten Ruschelzonen, in denen die Fluide viele kleine Gänge und Äderchen erzeugen können. Das Nebengestein ist dann meist durch die mineralisierenden Lösungen ebenfalls stark angegriffen und weist charakteristische Veränderungen auf, welche man auch Alterationen nennt.